Beigeschmack.
Das klingt schon bedrohlich.
Jo eh,
Uns
jo
fehlt
eh.
Feuer.
Es ist auch nicht so einfach, Predigten vorzubereiten. Es ist nur weniger einfach, sie zu einem Finale zu bringen. Und es ist noch viel, viel weniger einfach, dann da vorne heraus zu stehen, egal wie viele Leute da vorne sind. Man steht nämlich nicht nur vor den Leuten, die zuhören, sondern man steht vor dem, der genauer zuhört und alles genau weiß. Aber nebenbei, wir haben jetzt über keinen Strom gesprochen. Wisst ihr, wann Österreich elektrifiziert wurde? 1890 ist zum ersten Mal in Österreich Strom geflossen. Und zwar in der Stadt Steyr in Oberösterreich. Dort hat man als Versuch die Gasstraßenbeleuchtung durch die erste Stromleitung und Stromlampen ersetzt. Und man war sich zu dem Zeitpunkt nicht einig, ob das eine sinnvolle Investition ist. In den Jahren 1910 bis 1930 wurden mit Ausnahme zweier Hauptstädte in Österreich die Städte mit Strom versorgt teilweise. Und erst nach 1930 bis 1945 etwa 30% der Ländergemeinden und die letzten Ländergemeinden 1965, aber da auch nicht alle Haushalte. Also wie haben die überlebt? Was war da anders? Okay, wurscht. Nur so nebenbei. Gericht und Gnade ist das eigentliche Thema von heute. Es ist eine Predigt zu Jesaja 66 und was der Werner das letzte Mal schon angerissen hat, und da habe ich zu Sabine gesagt, das ist mein Predigtthema. Römer 3. Römer 3. Gericht und Gnade. Wir betrachten bitte zuerst einmal, es sind wieder die üblichen 5 Punkte. Ist das wirklich üblich? Paul sagt immer, ich vergisst dann zu sagen, bei welchem Punkt ich bin. 5 Punkte. Der erste Punkt ist, wenn wir über Gericht und Gnade reden, sollten wir auch wissen, was für uns Staatsbürger in Österreich Gericht und Gnade bedeutet, damit wir Gericht und Gnade von Gott richtig einordnen können. Denn auch in unserem weltlichen Gerichtsgeschehen und Gesetzesgeschehen gibt es Gericht, Gnade, Recht und Gnade. Und die Aufgabe des Predigers ist, Hoffnung zu verbreiten. Eine der Hoffnungen ist, dass unsere Richter alle nach den Gesetzen objektiv richten. An dem Punkt möchte ich euch bitten, so Gerichtsfälle in Österreich der letzten Jahre und Jahrzehnte genauer zu beobachten, um diese Sache verifizieren zu können. Vorher lese ich euch noch, damit es ein bisschen Hoffnung gibt, den Psalm 40 vor, wer mitlesen möchte. Psalm 40. Es tut gut, den Psalm 40 zu kennen. Dank und Bitte. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Nebenbei, Dankenschütt verwanken, loben zieht nach oben. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige deine Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten, denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt. Ich kann sie nicht überblicken. Ihre sind mehr als Haare auf meinem Haupt. Und mein Herz ist verzagt. Lass dir's gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Schämen sollen sich und zu Schanden werden, die mir nach dem Leben trachten, mich umzubringen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien. Da, da, da! Lass deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben. Lass alle Wege sagen, der Herr sei hoch gelobt. Denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott, säume doch nicht. Das weltliche Gesetzeswerk, Gott ist hoch zu loben. Er ist der unbeugsame, gerechte Richter, allmächtig, von Herzen gütig, aber Gnade Gott, wer in die Hände Gottes fällt, ohne seine Gnade angenommen zu haben. Wie schaut das österreichische weltliche Gesetzeswerk aus? Wir haben das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, ABGB. Wäre gut, wenn man dazwischendurch reinschaut, das werden euch die Augen aufgehen und euch wird eine eigenartige Furcht beschleichen. Weil Verletzungen nach dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch führen dann in die nächste Geschichte und das ist das ÖSTPO, das ist die österreichische Strafprozessordnung. Ich weiß nicht, wer schon einmal vor euch damit zu tun gehabt hat, ich leider Gottes ein paar Mal. Das ist eine ganz angenehme Geschichte. Und wir haben zwei Dinge, wenn wir auch das österreichische Gesetz und Gesetze der Welt anschauen. Das ist die Justiz, das Gesetz und das andere ist Gratia, die Gnade. Das gibt es in allen Gesetzeswerken dieser Welt in unterschiedlicher Form. Schauen wir uns einmal diese Justitia an. Das ist eine griechische Göttin und das ist die Göttin der Gerechtigkeit. Und in Rom heißt sie dann, sie ist die Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit. Das ist schon ein bisschen eine Verwässerung. Man gleicht aus. Ja? Du fladerst mir 10 Euro, dann fladere ich dir auch 10 Euro, dann sind wir pari. Na, beide gehören aufgrund des Diebstahls verurteilt. Aber Rom hat da seine eigenen Geschichten und ich fürchte, dass sich diese Aufweichung von Gesetzen, vor allem von Gottes Gesetzen, fortsetzt. Aber was ist das Besondere an der Justitia, an dieser Gestalt, die ihr sicher kennt, an dieser schönen Figur? Ist eine schöne Frau, wie üblich, ja, bei den Göttinnen. Schön muss sie sein, weil sie musste ja auch dem entsprechenden Göttervater besonders gefallen. Und die Justitia trägt eine Augenbinde. Und diese Augenbinde ist ein Zeichen dafür, dass dieser Gesetzgeber, dieser Richter, diese Richterin oder der Richter urteilt ohne Ansehen der Person, unvoreingenommen und objektiv. Das nächste ist, sie hält eine Waage in der Hand. Das heißt, sie wägt Fakten, Beweise, Argumente vor einer allfälligen Entscheidung sorgfältig ab. Das nächste, ein großes Richtschwert. Was ist ein Richtschwert? Das ist in der Regel ein Bihänder, mit dem man problemlos jemand den Kopf abhakt. Und das Interessante, dieses Richtschwert symbolisiert in der Geschichte immer Strenge und Durchsetzbarkeit der Urteile. Ich habe gesprochen. Punkt. Strafgewalt nennt das auch das Gesetz in Österreich. Strafgewalt. Und was noch interessant ist bei der Justitia, dieses Richtschwert ist meistens hinter dem Kopf einer Schlange, die unten am Boden sich windet um ihre Füße. Die Schlange, wissen wir, repräsentiert das Böse und auch den Irrtum im Gesetz. Richter können irren. Wir kennen genug Beispiele von Gerichtsirrtümern, wo aber der Delinquent dann schon tot war und man hat ihn nicht mehr rehabilitieren können. Die Schlange repräsentiert das Böse oder den Irrtum, den die Gerechtigkeit besiegt. Der Teufel ist besiegt. Was er macht, ist nur Resteln kassieren. Uns darf er nicht mehr antatschen. Wenn wir sündigen, unterliegen wir nicht dem Teufel, sondern uns selber. Wir selber reichen zum Sündigen. Aber Gott hat uns trotzdem lieb. Und Grazia, der Ausdruck für Gnade, ist ein spezifischer christlicher Begriff, der eine Zusammenfassung dessen ist, was Worte wie Heil, Liebe, Freundschaft im Zusammenhang mit dem Erlösungsgeschehen in Jesus, dem Christus, beschrieben ist. Das österreichische Gesetz fußt auf dem christlichen Glauben. Die Dinge, die das Gesetz beschreibt, speziell in unserer Verfassung von Kelsen, der ein guter, gläubiger Christ war, fußt auf dem Gesetz Gottes, weil man sich bewusst war, zu deinen Zeiten noch, dieses Gesetz ist unantastbar und auf ewige Zeiten gültig. Daher ist es nur vernünftig, weltliche Gesetze auf diesem Gesetz aufzubauen. Ist es nicht herrlich, dass Gottes Gesetz unser Gesetz beeinflusst hat? Und Gott sei Dank wagt man es nicht offiziell, Gesetz zu beugen in Österreich. Offiziell, wie wir es nie begreifen, aber wenn man einige Dinge beachtet und beobachtet, hat man seine Zweifel. Zweiter Punkt, Gericht und Gnade in Österreich. Wir dürfen vieles in der Justitia Austriacum, wortwörtlich in der Rechtsprechung Österreichs der letzten Jahre, in Frage stellen. Ich sage nur ein paar Namen und dann kann jeder replizieren, was ich damit meine. Lütgendorf und sein äußerst eigenartiger Tod. Unterweger, Billnercheck in jüngster Vergangenheit, die Corona-Maßnahmen, René Benko. Man möge im Internet nachschauen, wer sich aufgrund des österreichischen Rechts von der Anklage im Zusammenhang mit Benko geflüchtet hat, in ebenfalls Anzeigen gegen Benko. Das sind lustige Namen. Ehemalige Bundeskanzler, Minister und so weiter. Gericht. Was ist in Österreich ein Gericht? Und versuchen wir das wieder in Zusammenhang mit Gottes Gericht sehen und seine Gerichtsbarkeit. In Österreich reicht es aus, dass jemand einen vermuteten Rechtsbruch anzeigt. Wer immer anzeigt. Es kann die Polizei sein, meine Frau kann mich anzeigen, ich habe sie geschlagen, dann werde ich verwiesen und wir wissen alles Mögliche. Diese Anzeige wird auf unterstem Niveau von der Polizei abgehandelt. Ist es das wert, dass man überhaupt einen Aktenvermerk macht? Oder es wird weitergegeben an die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft entscheidet aufgrund der Faktenlage, ob ein Verfahren, ein Gerichtsverfahren gegen diesen vermutlichen Rechtsbrecher eingeleitet wird. Darum wird auch immer gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung so lange, bis der rechtskräftige Freispruch oder die rechtskräftige Verurteilung passiert ist. Wie ist denn das bei Gott? Wie schaut man da aus mit rechtskräftig verurteilt? Wurscht. Und dann kommt es zu einem Verfahren, da ist der Vertreter der Anklage. Da kennen wir den Satan, ne? Das ist ein ganz guter Staatsanwalt. Und dann gibt es den Verteidiger, das ist Jesus Christus. Und wir können uns rechtfertigen. Ja? Jeder Delinquent, also Delinquent nicht, aber jeder Angezeigte bzw. vor dem Richter Stehenden hat das Recht der Rechtfertigung. Und die einfachste Rechtfertigung ist zu bestehen darauf, ich bin unschuldig. Kennen wir das Gott so? Ich fürchte nicht. Und dann gibt es ein Plädoyer. Und dann kann der Richter ein Urteil vollstrecken. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, dass wir verurteilt werden. Da gibt es das sogenannte Schöffengericht. Meistens aus 13 Personen oder 7 oder wie auch immer, damit eine ungerade Zahl ist, damit kein Gleichmaß. Und die letzte Entscheidung trifft der Richter, und der Richter ist nicht gebunden an das Urteil der Schöffen. Schon gar nicht, wenn das knapp ausgeht. Der Letzte, der etwas entscheidet, ist der Richter. Das ist dann das rechtmäßige Urteil, und dieses rechtmäßig ausgesprochene Urteil wird zur Vollstreckung abgegeben, schriftlich weitergegeben. Und was kann jetzt ein rechtmäßig Verurteilter in Österreich erwarten, wenn er verurteilt ist? Ja, Gnade. Die Gnade schaut so aus, dass bei einfachen Delikten, ist, wenn man 25 Jahre, das ist kein einfacher Delikt mehr, das ist Mord, dass man frühzeitig entlassen wird, weil man sich ganz besonders gut aufgeführt hat. Ja. Und da kommen wir ja, wissen wir, sehr schnell an Grenzen des Machbaren, weil im Häfen wirst du eher nicht sozialisiert, sondern eher nur kriminalisiert. Ja. Nicht? Sabine war einige Zeit im Häfen. Ja, wirklich, während ihres Studiums, und da hat sie mir einige Sachen erzählt, also da ist mir wirklich die Krausbirne aufgestiegen, aber es ist wurscht. Aber dieser Erlass aus dem Vollzug, wenn man sie gut aufführt, das braucht kein Gnadengesuch. Das stellt die Anstaltsleitung fest und das wird durchgezogen. Und du kannst ein bisschen früher weg oder du kriegst eine Fußfessel oder du musst die alle 2 Wochen bei der Polizei melden, wie auch immer das ausschaut. Aber eine richtige Begnadigung heißt, dass ich von meiner Schuld freigesprochen werde. Und das kann nur auf Antrag, schriftlichen Antrag, ans Justizministerium. Dann wird das geprüft und kommt zu wem? Zum Bundespräsidenten. Der Bundespräsident hat dann die letzte Entscheidung, ob diesen Anträgen stattgegeben wird oder nicht. Und jetzt Folgendes. Wenn der Bundespräsident entscheidet, gibt es keine Revision. Keiner kann sagen, das ist nichts Gescheites, das machen wir nicht. Das ist Gesetz und das hat zu geschehen. Man kann es aber auch nicht fordern. Man kann nicht zum Bundespräsidenten sagen, wenn du mich nicht auslost, zieh dir dein Haus an. Geht nicht. Er entscheidet völlig autonom. Hat natürlich seine Berater, keine Frage. Er kann die Strafe aussetzen, er kann sie vermindern, er kann einen in einen anderen Vollzug bringen, ich habe gerade die Fußfessel erwähnt, und dann gibt es in Österreich seit 1956 die Weihnachtsamnestie. Zu Weihnachten werden automatisch irgendwelche Leute freigesprochen, wisst ihr, wie viel freigelassen aufgrund des Bundespräsidentenantrags. Wisst ihr, wie viele Leute das waren im Jahr 2025? 14. Drittens, Gericht und Gnade bei Gott. Gericht und Gnade bei Gott. Wie schaut das jetzt bei Gott aus? Jesaja 66, wir werden den Text durchlesen und ich mache nur ein paar Bemerkungen dazu. Das ist völlig ausreichend, denn der Text spricht so deutlich, dass es kein Herumdeuteln gibt. Ja? Ist zwar nicht bei allen Texten so, aber da ist es sowas von eindeutig. Und los geht's mit: So spricht der Herr. Na gut. Wer spricht? Wer sagt das? Welcher Staatssekretär? Nein, Gott, der Herr spricht, der Allmächtige. So spricht der Herr. Und was spricht er? Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder was ist die Stätte, wo ich ruhen soll? Also Gott macht einmal als erstes klar, die Erde und ihr, das ist nichts gegen das, was ich bin. Aber trotzdem habe ich euch lieb und will alles für euch tun. Aber was wollt ihr mir anbieten? Womit wollt ihr mich kaufen? Womit wollt ihr mich beeindrucken? Himmel. Stellen wir uns das Universum so vor. Das ist ein Universum. Gell? Da drinnen ist irgendein neues Universum. Da ist dann im neuen Universum ganz noch viel kleiner die Erde drinnen. Und das ist das Universum. Und das dehnt sich angeblich, kann ich keiner beweisen, in Lichtgeschwindigkeit aus. Ist eine physikalische Annahme. Wohin dehnt sich denn das aus? Nix? Nein, das ist Gottes Batzel da. Das ist ein kleiner Teil von Gottes Reich. Und das ist der Himmel. Und was wird dann passieren, wenn Gott einmal sagt, der Himmel wird von oben auf die Erde kommen? Das heißt, da kommt der ganze Himmel, das kleine Universum, bis auf die Erde und bis zu dir und mir. Das ist das neue Jerusalem. Und deshalb ist es so unbeschreiblich, dass das Neue und Alte Testament Bilder braucht, die wir nicht verstehen können. Wir können uns kein Tor vorstellen, ein riesiges im Neuen Jerusalem, das an einer einzigen Perle besteht. Das gibt's nicht, weil wie groß muss die Muschel sein? Darum sind die Bilder so stark, die Gott verwendet. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Und trotzdem, ich sehe aber auf den Elenden, auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Das soll unsere Einstellung Gott gegenüber sein. Vor seinem Wort zittern. Mehr denn je die, die Gott nicht ernst nehmen. Und worüber spricht er noch in dem Text? Es gibt diese Herrschaften, die alles Mögliche tun und Götzen verehren, an denen sie Lust haben und sie gehen ihren eigenen Wegen nach, an denen ihre Seele gefallen hat, ihren Gräuel. Was passiert denn heute in unserer Welt an Gräuel gegen Gott? Wortwörtlich gegen Gott. Wortwörtlich gegen Gott. Nicht für ein Auntatschen. Welche Wahnsinnigen. Und wie viele Wahnsinnigen rennt die Welt nach Gotteslästern. Und Gott sagt, so will ich auch Lust daran haben, dass ich ihnen wehe tue und ich will über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Denn ich rief, Gott ruft und niemand antwortete. Ich redete und sie hörten nicht und taten, was mir nicht gefiel und hatten ihre Lust an dem, woran ich kein Wohlgefallen hatte. Das ist Gericht, das ist Gerichtssprache. Das muss man den Menschen sagen. Hopp oder drop. Es gibt keine Reservebank, keinen neutralen Punkt. Hopp oder drop. Das ist das Evangelium. Darum ist das Evangelium ein gutes Evangelium. Darum gibt es Märtyrer, die dafür den Kopf hingehalten haben, damit die Leute die Wahrheit erfahren. Das zukünftige Heil Jerusalems, das Gericht über die Gottlosen. Hört des Herrn Wort, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sprechen eure Brüder, die euch hassen und verstoßen um meines Namens willen. Was sagen die? Oh, lasst doch den Herrn sich verherrlichen. Und schauen wir mal, was der zusammenbringt. Ne? Und dann schauen wir mit Freude, was der kann. Dann klatschen wir auch mit, wenn der wirklich was zusammenbringt. Spotten, beschämen, für blöd verkaufen. Christen können ja nicht dicht sein, die können ja an der Welt vorbei. Und dann kommt's. Horch. Lärm aus der Stadt. Horch, vom Tempel her kommt der Lärm. Horch. Dort vergilt der Herr seinen Feind. Ab Vers 10. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Von welcher Jerusalem wird denn da geredet? Jesaja, Hesekiel, Nehemia, Rückkehr nach Jerusalem. Das ist meine Stadt, hat Gott immer gesagt. Und ich werde euch dorthin zurückführen. Freut euch darüber. Was ist für uns das neue Jerusalem? Von Gott herunterkommen wird. Mit Sicherheit. Und wir werden es im Text dann merken, mehrfach steht, der Herr wird kommen. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid, weil sie kaputt gemacht wurde und. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Und jetzt kommt der Bild, so Gott von sich. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist er. Ja, ihr sollt in Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn und an seinen Knechten. Und den Zorn an seinen Feinden. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns und mit Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durch Feuer die ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Und dann sagt er noch etwas. Er kennt die Werke der Bösen und ihre Gedanken, aber er kommt trotzdem überall hin, um alle Völker und Zungen, Sprachen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten. Jesus Christus, das ist das Zeichen. Und einige von ihnen, die errettet sind, einige von den Gläubigen, einige von seiner Gemeinde, wird er ihn zu allen Völkern senden, nach Tarsis, nach Put, nach Lud, nach Meschech, Rosch, Russland, nach Tubal und Javan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Ist es schon passiert, dass die ganze Welt das Evangelium kennt? Gnade Gott, wer es nicht annimmt. Und was er noch tut, dass er nicht nur die jüdischen Gläubigen aus dem Volk der Juden schickt, sondern mit Paulus, wenn man Paulus Saulus auch umlegt, dass er römischer Bürger war, viele, viele andere aus den heidnischen Völkern erwählt er sich Leviten und Priester. Und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde. Und ihr alle werdet kommen, um vor mir anzubeten. Und während sie anbeten in seinem Reich, steht da, und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, die von mir abtrünnig waren. Das ist ein Bild. Wir feiern da und gingen dann raus und sehen draußen die Leichen derer liegen, die Gott mit Tod bestraft hat. Die von mir abtrünnig waren. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und sie werden allem Fleisch ein Gräuel sein. Unendlich dauert das an. Der Herr ist treu und seine Zusagen, auch sein Gericht und seine Gnade, er wird nicht davon abweichen. Was wir erleben dürfen, ist ja noch Gnadezeit, Gnadenzeit, aber die wird ein Ende haben. Und für alle Menschen dieser Welt gilt, für alle, auch für dich und für mich, wir haben ein rechtskräftiges Urteil und das sagt, es sind alle Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und gleichzeitig gilt die Gnadenzusage für die, die ihm ihr Leben übergeben. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Siehe, ich mache alles neu, Punkt 4. Das ist das, was dann in weiterer Folge passieren wird. Dass Gott alles neu macht. Siehe, ich mache alles neu. Und da gibt es ja den Elon Musk. Und der hat Folgendes vor. Er will den Mars als Ausweichquartier besiedeln. Er glaubt zu wissen, dass Gott diese Erde vernichten wird. Und wortwörtlich hat er in einem Interview zu einer jungen Dame gesagt, und das wird nicht lange hergehen. Das heißt, er steht unter Druck, den Mars besiedelbar zu machen. In der Hoffnung, dass man dann ausweichen kann und man dort hingehen kann und am Mars wohnen. Na, ich schaue mir den Antrag am Ticketschalter irgendeinem Flughafen für Marsflüge an, was sie da abspülen wird, wenn der das so verschaukelt. Aber lieber Herr Musk, ungenau gelesen. Gott wird nicht die Erde vernichten, sondern Gott wird die Erde und den Himmel vernichten und alles neu machen. Nichts mit Mars und Ausweichung. Hat der Text in Jesaja Bedeutung für uns? Ja, natürlich. 700 Jahre vor Christus sagt dieser Jesaja, alles Betreffende und Notwendige über Jesus Christus und seine Gemeinde im Neuen Testament voraus. 700 Jahre vor Christi Geburt. Also 2700 ist es noch immer gültig. Und weh dem, der da einen Beistrich weglässt. Römer 3, Gottes unwandelbare Treue. Es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht im Psalm 51, 6. Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Und da ist auch keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Identisch zu Jesaja 66. Und ich hoffe, dass der, der weint, wenn du mit ihm über Gott redest, zerbricht. Und weinen ist eher eine Sache des Zerbruchs. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Weil kein Mensch durch Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, weil wir Sünder sind. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch Glauben. Jesus hat das Gesetz erfüllt, daher brauchen die Menschen das Gesetz nicht aufheben. Sie fallen nur unter das Gesetz, wenn sie weiterhin sündig bleiben und die Erlösung nicht annehmen. Und die anderen leben, weil Christus das Gesetz erfüllt hat. Gottes unwandelbare Treue. Das ist der einzige Ausweg, dieses Gnadengesuch zu schreiben oder anzunehmen, das Jesus gibt. Fünfter Punkt. Alle Menschen sollen diese Gnaden erfahren. Sowohl im weltlichen als auch im göttlichen Recht gilt gleichermaßen Folgendes. Gericht und Gnade. Und nur der rechtskräftig Verurteilte hat Anspruch auf Gnade. Wenn wir vor Gott hingehen und sagen, ich bin nicht sündig, aber ich möchte auch in den Himmel, dann würde er sagen, Alter, soll ich das aufzählen? Nur den heutigen Tag? Wenn wir selber unsere Sünden aufzählen, nur des heutigen Tages. Wir sind rechtskräftig verurteilt. Der Bundespräsident kennt seine Strafgewalt. Er begnadigt gesetzeskonform auf Antrag des Justizministeriums und seine Begnadigung ist unanfechtbar und gilt auf die gesamte begrenzte weltliche Lebenszeit des Delinquenten. Auch Gott kennt seine Strafgewalt. Auch er begnadigt gesetzeskonform auf Antrag des einzigen bevollmächtigten Justizministers. Jesus, er ist der, der uns mit unaufhörlichem Seufzen Heiliger Geist bei ihm vertritt. Und die daraus resultierende Begnadigung ist ebenso unfechtbar wie die des Bundespräsidenten, aber sie gilt auf unbegrenzte, ewige Lebenszeit. In diesem Sinne, freut euch und allemal sage ich euch, freut euch. Amen.